Swedenborg hatte verschiedene präkognitive Träume. Flüchtige Blicke in die eigene Zukunft sind in Träumen nicht allzu ungewöhnlich. Ja, die meisten Menschen haben solche Träume. Die Schwierigkeit liegt darin, durch die Symbolik der Träume hindurch zu erkennen, was vorausweist und was sich auf die gegenwärtige Situation bezieht. Der folgende präkognitive Traum ist darum bedeutsam, weil er den wichtigsten Aspekt seines zukünftigen Lebens beschreibt. Swedenborg verkannte seine Bedeutung gänzlich, denn er konnte seine voraussagende Qualität nicht begreifen. Er meinte wieder, er beziehe sich auf ein früheres Werk.
Dies war ein Samstag vor dem Sonntag. Ich erblickte den Giebel eines schönsten Palastes, der jemals gesehen wurde. Ein Schein wie von der Sonne fiel mitten darauf. Mir wurde mitgeteilt, in der Gesellschaft solle beschlossen werden, dass ich ein Mitglied werde, das unsterblich würde, welches keinem vorher widerfahren war, außer einem, der tot war und einst gelebt hat. Andere sagten, es wären mehrere. Ich verfiel auf die Gedanken, ob es nicht das Wichtigste wäre, bei Gott zu sein und so bei ihm zu leben. Dies bezog sich deshalb auf das, was ich über die organischen Formen im Allgemeinen zu Ende führe, vornehmlich den Schluss.
Swedenborg besaß ein besonderes Verhältnis zum Giebel eines Palastes. Er hatte das Symbol schon früher benutzt. Es scheint, als sage das Symbol: Ich bin an einem idealen Ort. Vieles von dem, was er hier als Traum berichtet, ist einfach eine Aussage über etwas Tatsächliches. Es wurde nämlich im Himmel beschlossen, dass er ihn besuchen dürfe. Er erhielt die Erlaubnis für etwas, das niemandem sonst vor seinem Tod gewährt wird. Ihm wurde gestattet, während seines Erdenlebens Himmel und Hölle zu besuchen. Die Sonne in der Mitte des Palastes sollte er im Zentrum des Himmels wiederfinden. Ein anderer wichtiger Gedanke ist auch der, bei Gott zu sein. Denn sowohl im Himmel wie in der Hölle sollte er Gott begegnen. Und seine Einführung in diese Welten würden in einigen Monaten stattfinden. So begann sich sein Suchen und Kämpfen auszuzahlen. Seine innere Entwicklung machte so rasche Fortschritte, dass ein anderer wahrscheinlich daran zerbrochen wäre. Der Hauptinhalt seines Traumtagebuchs ereignete sich in nur 7 Monaten. 7 Jahre wären für einen solchen Fortschritt eine kurze Zeit gewesen. Kein Wunder, dass die Träume darauf hinwiesen, wie rasch sich alles drehe. Neben den verschiedenen religiösen Ekstasen, die zwischen seinen inneren Kämpfen auftraten, erlebte Swedenborg auch mehrere Visionen. Es sind weitere Anzeichen dafür, dass die Kräfte, mit denen er zu tun hatte, sein ganzes Leben beeinflussten. Die Visionen erscheinen relativ spät in diesen Traumserien. Wie die inneren Kämpfe langsam verebben, werden diese Visionen ihm zu Führern und bestätigen ihm, dass er auf dem richtigen Weg ist.
Als ich erwachte, verfiel ich in ein Gesicht, eine Vision, in dem ich viel Gold vor mir und die Luft voll davon sah. Dies bedeutet, dass unser Herr, der alles lenkt und leitet, mir für mein geistiges und weltliches beschert, wessen ich bedarf, wenn ich, einem Kinde gleich, alle Sorge ihm überlasse. Ich sah auch ein Gesicht, wie mir auf einem Teller schöne Brote angeboten wurden, was ein Vorzeichen dafür war, dass der Herr selbst mich belehren will, da ich nun zuerst in einen solchen Zustand geraten bin, dass ich fast gar nichts weiß und alle vorgefassten Meinungen von mir genommen sind, worin der Anfang des Lernens besteht. Das heißt, Man muss zuerst ein Kind werden und dann gesäugt werden, um zur Erkenntnis zu gelangen, wie es nun mit mir geschieht.
Es war klar, dass Swedenborg den zeremoniellen Gebrauch des Brotes im Gottesdienst sehr ernst nahm. Diese Vision der schönen Brote ehrt ihn. Er fühlte, dass ihn der Herr belehrte. Dies Brot war die schönste Form von Nahrung, die er erhoffen konnte. Obwohl er begann, diese innere Sprache und ihre Richtung zu verstehen, empfand er doch deutlich, wie unwissend er dieser ganzen Sphäre noch gegenüberstand. Vorgefasste Meinungen waren von ihm abgefallen. So brachte er beispielsweise die inneren Botschaften nicht mehr länger mit seinem wissenschaftlichen Werk in Verbindung. Er befand sich auf neuem Boden und war wie ein Kleinkind, das von einer Amme gestillt wird. Ein zärtliches und gefühlvolles Bild. Die innere Sprache dient ihm zur Schilderung seiner selbst.
In einem Gesicht sah ich, wie einer unter einer großen Bürde war und Bretter trug. Unter der Bürde brach er zusammen und ein anderer kam ihm zur Hilfe. Ich sah aber nicht, wie ihm geholfen wurde.
Das erinnert an das Bild des sich mühenden Christus. Ein brettertragender Mann fällt hin und es wird ihm geholfen. Da das Bild aber in Swedenborg selbst Gestalt annimmt, muss es auch ihn selbst betreffen. Er quälte sich unter einer Last, die ihm zu schwer war. Es sei denn, es würde ihm geholfen. Die nächste Vision kombiniert zwei wichtige Themen, mit denen er sich bereits in seinen Träumen auseinandergesetzt hat.
Am Morgen erschien mir in einem Gesicht ein Markt wie ein Disting. Es war in meines Vaters Haus in Uppsala, im oberen Saal, im Flur, beim Eingang und sonst überall.
Der Disting-Jahrmarkt war ein jährliches Fest, das seit heidnischen Zeiten im Februar in Uppsala abgehalten wurde und den weiblichen Gottheiten gewidmet war. Das weist darauf hin, dass Swedenborgs Schwierigkeiten mit Frauen, Gefühlen und dem Körperlichen beigelegt waren. Seit alten Zeiten wurden die Mysterien des Weiblichen gefeiert. Nun geschieht das auch in Swedenborg. Er wurde in Uppsala aufgezogen, wo sein wichtigster und etwas begrenzter Kontakt mit seinem strengen Bischofsvater stattfand. Dass der Markt im Hause seines Vaters abgehalten wurde, und zwar im Wohnzimmer, wie auch sonst überall im Haus, will sagen, dass das mit Billigung des Vaters geschah. Die Vision zeigt, dass eine Art fröhlicher Bejahung des Weiblichen stattgefunden hat und das auch für seinen Vater annehmbar ist. So hat sich nun der Kampf, den er früher mit seinem Sexual- und Gefühlsleben ausgeführt hat, aufgelöst. Ein Wunder war in ihm geschehen. Wahrheit hatte sich mit echtem Gefühl verbunden und er wurde zum Diener dieses Wunders. Alle Werke, die er von nun an schreibt, sind aus Wahrheit und intensivem Gefühl zusammengesetzt. Diese Verbindung wird zum zentralen Thema, das sich durch alle seine Entdeckungen von Himmel und Hölle hindurchzieht. Liebe und Weisheit. Hätte er nicht seine eigene Gefühlsseite bejahen können, wäre er auf seinem Weg nicht weitergelangt. Dem bisherigen intellektuellen Wertmaßstab wird von seinem Inneren das wissenschaftliche Werk als eine Bürde von Unsinn gegenübergestellt, die der arme Mann mit sich schleppt. Der neue Standpunkt war in der gefühlvollen Symbolik enthalten, die er allmählich schätzen lernte. Gegen Ende des Tagebuchs zeigen die Träume eine gesteigerte Qualität. In Swedenborg wirken mächtige Kräfte und alles weist in eine positive Richtung.
Nachher sah ich einen mächtigen König, der König von Frankreich war. welcher ohne Gefolge ging und nur einen geringen Hofstaat unterhielt und deshalb nicht für einen König gehalten werden konnte. Jemand, der sich bei mir befand, schien ihn nicht als König anerkennen zu wollen. Ich sagte, dass es ein solcher Mensch sei, der sich nicht um dergleichen kümmere. Er war höflich gegenüber allen ohne Ausnahme. Er sprach auch mit mir. Als er fortging, hatte er keinerlei Gefolge, sondern nahm die Bürde anderer auf sich und trug sie wie ein Bündel Kleider.
Den König bezog Swedenborg direkt auf Christus. Es musste Christus sein, der unglücklich unter den Menschen weilte und deren Bürde trug. Der wenig bekannte König bedeutet, dass Swedenborg selbst Christus noch nicht völlig erkannt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war es Swedenborg klar, dass er als Wissenschaftler einen völlig neuen Bereich erschlossen hatte. Wie das weitergehen sollte, wusste er nicht. Er betete um Führung und innerhalb weniger Monate erhielt er sie. Doch weil er denselben Geist, mit dem er die wissenschaftliche Welt gemeistert hatte, auch auf die psychologisch-geistige Forschung übertrug, bestrafte ihn das Innere dafür, ehe ihm mehr eröffnet wurde.
Ich war in London und aß ziemlich spät zu Mittag in dem Restaurant, in das ich gewöhnlich ging und wo ich meinen eigenen Raum hatte. Meine Gedanken waren mit den Themen beschäftigt, die wir diskutiert hatten. Ich war hungrig und aß mit gutem Appetit. Gegen das Ende des Mahles bemerkte ich eine gewisse Dunkelheit vor meinen Augen. Sie wurde dichter, und dann sah ich, wie der Boden mit schrecklichen, kriechenden Reptilien bedeckt war, mit Schlangen, Fröschen und ähnlichen Kreaturen. Ich war höchst erstaunt, denn ich war vollkommen bei Bewusstsein und meine Gedanken waren klar. Zuletzt verstärkte sich die Dunkelheit noch mehr. Auf einmal verschwand jedoch alles und ich sah einen Mann, der in der Ecke des Raumes saß. Da ich allein zu sein glaubte, erschrak ich sehr über seine Worte, denn er ermahnte mich: Iss nicht so viel. Alles wurde wieder schwarz vor meinen Augen. Plötzlich hellte es sich aber auf und ich war wirklich allein im Raum.
So brachen schließlich die Visionen in sein Wachbewusstsein ein. Das war erschreckend und diese Botschaft schien ihn dafür zu strafen, dass er sich übermäßig dem Essen hingegeben hatte. Es war aber wie eine Warnung: Iss, denke, gönne dir nicht zu viel, oder Dunkelheit und Schrecken werden sich ausbreiten. Jahre später erinnerte er sich an diesen Vorfall, als er mit einem Freund zusammen war und verband damit die Vorstellung von Menschen, die durch zu viel Denken sich selbst in die Irre führen.
Wir dürfen mit unserer eigenen Kraft und Intelligenz nicht die himmlischen Wahrheiten anzweifeln, die uns offenbart worden sind. Du weißt selbst, wie oft es passiert ist, dass Forscher und speziell Theologen, die sich unnötigen Spekulationen ergaben, ihren Verstand verloren haben.
Darum also wurde Swedenborg, der Meister in allen Wissenschaften, gedemütigt für seine Anmaßung, diese innere Welt ausdenken zu wollen. Das letzte Hindernis, das der nötigen Wandlung seiner Persönlichkeit noch entgegengestanden hatte, war beseitigt. In diesem neuen Bereich konnte sich Swedenborg nicht mehr anmaßen, auch nur irgendetwas seiner eigenen Intelligenz zuzuschreiben. Er musste sich von innen führen lassen. Dann würde ihm alles gezeigt werden. So war das geduldige Bemühen seines Inneren am Ziel, ihn von der Wissenschaft abzuwenden. Die von ihm geforderte Wandlung seiner Persönlichkeit war abgeschlossen und seine eigene innere Welt aufgebrochen für das Transzendentale, dessen Schilderung der Rest seines Lebens dienen sollte. Er wurde ein getreuer Berichterstatter von Himmel und Hölle und allen Bereichen jenseits unserer Welt. Sein äußeres Leben verlief so gesund und normal, dass niemand vermuten konnte, dass er sich zugleich auch in Himmel und Hölle aufhielt. Swedenborg nahm diesen unmittelbaren Auftrag sehr ernst. Es folgten Jahre stiller Gelehrsamkeit, ohne Publikationen, die mit intensivem Bibelstudium ausgefüllt waren, da er die innere Bedeutung der Bibel der Welt bekannt machen wollte. Er vervollkommnete sein Hebräisch und Griechisch, um die Urtexte lesen zu können, und legte sich eigene Indizes an. Seine anfänglichen Einsichten wurden später durch die himmlischen Geheimnisse erweitert, sein reifes Meisterwerk. Ein Jahr nach dem Auftrag des Herrn um 1745 begann er, sein fünfbändiges geistiges Tagebuch niederzuschreiben. Darin sind laufend Erfahrungen in der geistigen Welt festgehalten. Es war ebenfalls nicht zur Veröffentlichung vorgesehen und erschien posthum. Seine frühen Eintragungen geben uns eine gewisse Ahnung hinsichtlich der Art seiner Erfahrungen.
In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1747 hatte ich einen Traum, von dem ich wiederholt erwachte. Der Grund war, dass böse Geister mich andauernd angriffen, sodass ich nicht wieder einschlafen konnte. Nachdem ich auf diese Weise mehrmals wieder erwacht war, bemächtigte sich meiner ein Zittern, das den ganzen Körper ergriff, und ich nahm handgreiflich wahr, dass etwas wie eine Säule mich umgab. Ich konnte sie unmittelbar spüren. Nun wartete ich gespannt, was als nächstes geschehen würde. Es wurde mir der Gedanke dargelegt, dass dies die eherne Mauer war, wie sie bei Jeremias 1, Vers 18 und 15, Vers 20 genannt wird, welche die Gläubigen vor den Angriffen böser Geister schützt. Heute wünschten einige von denen, die im Himmel waren, zu erkennen, was himmlische Freude sei. Deshalb wurde ihnen durch die Barmherzigkeit Gottes, des Messias, gestattet, die himmlische Freude zu empfinden, und zwar bis zum innersten Grade, sodass sie es nicht mehr aushalten konnten.
19 Jahre lang zeichnete Swedenborg auf diese Weise seine geistigen Erlebnisse auf. Sein geistiges Tagebuch enthält seine unbearbeiteten visionären Erfahrungen und quillt über von seltsamen Entdeckungen und Hinweisen auf Geheimnisse und Verwicklungen mit Irrgeistern. Es ist nur gut, dass Swedenborg als sorgfältiger Darsteller fähig war, daraus ein zusammenhängendes Bild der jenseitigen Welten herauszukristallisieren. Der Bergbauingenieur hatte einen langen Weg hinter sich.